Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski.
Hier ist Herz, Seele, Ball, die Ausgabe Nummer 220 vom 25. März 2020. Was keiner unserer Hörer merken wird, das ist ein unglaublich spontanes Gespräch, das wir zum zweiten Mal aufnehmen mit Holger Pfand, weil beim ersten Mal bist du verschütt gegangen. Ist dir das schon mal passiert in deiner langjährigen Karriere als Kommentator, Reporter beim Radio, beim Fernsehen? Dass du plötzlich weg warst?
Ist mir schon passiert. Ich habe mal ein Elfmeterschießen in Aachen am Tivoli kommentiert. Und während das Spiel war, ist ein Mann entsetzt und erzürnt vom Tivoli raus hinter mir und hat den Telefonanschluss rausgetreten. Wups, war die Leitung weg zu meinem damaligen WDR-Funkhaus. Damals haben wir noch mit Telefonanlagen da gearbeitet. Ja, und wups, war ich weg mitten im Elfmeterschießen.
Siehst du, bei Herz, Seele, Ball kann das natürlich auch mal passieren. So, ganz spontan, was macht ein Fußballreporter gerade jetzt, wo wir nicht arbeiten können?
Der schreibt an seinen Büchern, ich bin ja nebenher noch Romanautor geworden und vor allen Dingen kommentiere ich jetzt Dinge im täglichen Leben, zum Beispiel beim Einkaufen oder in der Autowerkstatt, was weiß ich denn.
Können wir bitte einen kleinen Ausschnitt von einer Reportage aus dem Rewe-Markt in Düsseldorf flingern hören? Ich rufe dazu Holger Pfand.
Noch stehen 17 Suppen im Regal. Dennoch wackelt die 442-Anordnung dieser herrlichen Suppen, denn Linda und Erika nähern sich beide aus Wevelinghofen. Noch ist nicht klar, wer sich diese 17 Suppen einverleibt. Erika ist einen Schritt schneller. Erika macht entscheidende Meter, aber Linda holt auf. Und wups, sind 13 der 17 Suppen bei Erika gelandet. Nur noch 4 bleiben hinten. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht im Regal bei Rewe.
Also, was mich jetzt interessieren würde, wie war die Taktik? 4-4-2 oder wie wurde da gespielt? Nein, großartig, Holger. Wollen wir das nicht weiter vertiefen? Es gibt ja viele Kollegen, die sich gerade so die Zeit vertreiben. In Köln kommentiert ein Kollege das, was im Straßenverkehr bei ihm vor dem Haus passiert und stellt das täglich online. Stellst du deine Reportagen auch online?
Nee, ich mache das eher privat und dass meine Ganglien nicht ganz einrosten. Man muss ja so ein bisschen fit bleiben, sowohl im Hirn als auch körperlich. Und wenn man die Ganglien so täglich mal kurz trainiert, ist das, glaube ich, ganz förderlich. Also so mache ich das zumindest.
Ja, ich glaube, ich könnte da mitreden. Ich laufe manchmal bei mir da über die Felder und kommentiere, was die Eichhörnchen machen. Also wir müssen ja irgendwie in Form bleiben. Sag mal, weil wir heute ein bisschen mehr Zeit haben als sonst bei Herz, Seele, Ball, wie bist du Fußballreporter geworden?
Ach, das war ein Kindheitstraum. Meine Eltern haben mir so ein altes Transistorradio in mein Kinderzimmer gestellt und samstags dann Bundeswehrkonferenz beim altehrwürdigen Westdeutschen Rundfunk WDR habe ich den Kollegen gelauscht, damals noch mit Rot-Weiß Essen und dem MSV, dem Maidericher Spielverein, heute MSV Duisburg. Und dann riefen die Kollegen, die großen, granden Herren, Tor in, und dann fand ich das toll. Und da ich ja sowieso nichts anders gemacht habe, als den ganzen Tag Fußball spielen, habe ich mir gedacht, sowas ist geil, das machst du später auch, du setzt sie ins Stadion und dann schwadronierst du über Fußball, das ist doch das Ideale. So ist es dann geworden.
Eine der ganz großen Namen von damals, mal schauen, ob du was damit anfangen kannst, Jochen Hageleit.
Ja, alter Kollege von mir, klar.
Ja, ich habe auch noch mit ihm zusammengearbeitet und ich habe mit Jochen Fußball gespielt. Ganz feiner Mensch gewesen, das war so einer der ganz großen Hörfunkreporter in unserer Jugend. Sag mal, aber du hast was Ordentliches gelernt. Ich hoffe mal, Bundeswehr, Abitur, Studium, du hast sowas alles gemacht?
Ich war da ganz exorbitant seriös unterwegs. Ja, Abitur, Bundeswehr, meine Eltern wollten das unbedingt, dass ich auch da diene. Im Nachhinein hat es mir dann auch nicht geschadet, muss man einfach sagen. Und dann was ganz Heftiges studiert, Germanistik, Politik und Geschichte, weil ich ja ursprünglich mal Korrespondent werden wollte. In Brasilien, USA, was weiß ich, Peking. Und am Ende ist ein Fußballreporter dabei rumgekommen.
Ja, aber du bist ja auch so eine Art Korrespondent aus Hoffenheim, aus Mainz, aus Bremen, weiß ich woher. Es ist ja auch ein wunderbarer Beruf, kann man nicht anders sagen. Mit Holger habe ich mal eine der verrücktesten Jobs überhaupt in meinem Leben gemacht. Du wirst dich erinnern, wir haben eine Konferenz gehabt, so ähnlich wie man das von Sky kennt, von beispielsweise dann am Ende der Saison 9 Spielen, die wie viele Reporter genau gemacht haben, diese Konferenz?
Das war legendär, da waren wir bei Vodafone und wir haben den 33. und 34. Spieltag kommentiert, 9 Spiele zeitgleich, einer hatte 5 Partien unter seinen Fittichen, der andere 4, also wir sagen, man saß vor 9 Monitoren und man musste 5 Spiele gleichzeitig beobachten und B kommentieren. Also das hat einen echt nach vorne gebracht.
Ja, der Holger musste immer 5, ich 4, weil er ist ja ein bisschen jünger als ich. Aber das war eine wunderbare Zeit. Ich habe das, also wir dürfen das unserem jetzigen Arbeitgeber Sky gar nicht erzählen. Aber das hat eigentlich ganz ordentlich funktioniert mit zwei Mann, ne?
Das war überragend. Das war sehr lustig und man hat wie gebannt auf diese Bildschirme gestarrt und hat dann geschrien, Tor in Freiburg. Und dann hast du gesagt, Moment, Freiburg ist doch mein Spiel. Ja, dann mach doch. Ja. Das war sensationell. Also es war für die Zuschauer, glaube ich, auch sehr lustig und amüsant.
Na, es haben damals nicht allzu viele zugeschaut. Insofern ist das auch ein Vorteil. Alles vergangen, vergessen. Die Zeiten haben sich weiterentwickelt und wir sind gerade in einer sehr dummen Zeit. Anders kann man das nicht nennen. Wie siehst du das? Wird sich der Fußball verändern nach Corona? Wird man diese Saison, arbeiten wir es ab, ordentlich zu Ende spielen?
Ich habe so die Hoffnung und auch die stille, also als meine laienhafte Meinung ist, ja, da man die Europameisterschaften verschoben hat, besteht möglicherweise vielleicht die Option, die Saison so ab Mitte Mai, Anfang Juni vielleicht noch mit Geisterspielen durchzupauken, weil im Fußball irrsinnig viel Geld steckt. Und ich glaube, aufgrund dieser finanziellen Brisanz werden sich alle zusammenhocken und mit Geisterspielen noch schnell Samstag, Sonntag, Dienstag, Mittwoch innerhalb von, weiß ich nicht, 7 Wochen das noch durchprügeln, vielleicht noch mit Champions-League-Finale. Wäre meine Hoffnung, wäre schön, dann würde uns das die Droge, das Insulin wieder verabreicht. Fußballspiele, wenn auch ohne Zuschauer, das halte ich für illusionär, dass wir in den nächsten Monaten volle Stadien sehen werden. Aber ich glaube, der Fußball rettet sich so gerade noch über die Ziellinie.
Hast du schon mal ein Geisterspiel übertragen?
Ja, in der Tat. Ich war damals in Aachen am Tivoli bei diesem Wiederholungsspiel gegen Nürnberg. Und das war, ja, man muss schon sagen, das ist sehr spooky. Aber am Ende des Tages, in diesen schwierigen Zeiten, muss man sagen, besser überhaupt ein Spiel, auch unter seltsamen Rahmenbedingungen, als gar keine Droge.
Mhm. Derzeit wird ja viel über Gehaltsverzichte gesprochen, diskutiert. Wie denkst du darüber? Kann man das einem Fußballprofi abverlangen, dass er 25-30% weniger verdient?
Ich glaube, in diesen Margen, über die wir sprechen, kann man das Leuten zumuten. Also wenn einer 150.000 im Monat verdient, respektive bekommt, und dann nur noch 100.000 erhält, weil er auf 50.000 verzichtet, ist das, glaube ich, ein akzeptabler Gang. Anders sieht das, glaube ich, bei Kameraleuten, Gastronomen, Würstchenverkäufern, Ticketabreißern, was weiß ich, Kleinstunternehmern aus. Ich glaube, da ist ein Gehaltsverzicht dann schon schwieriger. Bei Fußballprofis achte ich das für ein wichtiges Signal, ein positives Signal, aber auch ein normales Signal.
Ja, ich folge dir da. Und meinst du, dass wir, jetzt sind wir mal wirklich Gutmenschen, dass wir mehr Solidarität in diese Welt hineinbekommen? Nicht nur jetzt in diesen Tagen, da habe ich schon das Gefühl, dass das ein bisschen besser geworden ist, aber nach Corona, dass wir ein bisschen fürsorglicher, um es mal so zu nennen, miteinander umgehen?
Ich glaube schon und ich hoffe das inständig. Ich denke, dass Corona viele Umgangsweisen, viele Betrachtungsweisen bei uns allen verändern wird, auch im Kleinen, vor allen Dingen aber auch im Großen, was vielleicht Gesetzesvorhaben anbelangt, Abbau einer Bürokratie, wahrscheinlich auch eine bescheidenere Gesellschaft. Insofern wird vielleicht auch der Fußball sich von seiner Insel bewegen müssen und wird nicht mehr mit diesen Milliardensummen jonglieren, sondern vielleicht dann nur noch mit etwas geringeren Millionensummen. Vielleicht wird auch da ein Umdenken stattfinden, weil ich glaube, dass eine neue Bescheidenheit einkehren wird, zumindest für eine Zeit lang, in unserem Land und auch in anderen Ländern.
Da wir beide ja schon sehr lange dabei sind, ich kann das so behaupten, es war früher alles ein bisschen netter im Fußball. Der Profifußball hat so ein wenig, ja, so eine Parallelwelt geschaffen. Ich habe den Eindruck, es würde ihm gut tun, dem Fußball, wenn er wieder ein bisschen normaler und menschlicher wird, dass wir auch dieses Stargehabe vielleicht wieder ein bisschen runterfahren. Der eine oder andere Spieler hat das meiner Meinung nach auch gerade jetzt erkannt. Also in Düsseldorf gibt's den Steven Skripski, der irgendwie Pizzen bestellt hat für Ärzte und so. Glaubst du, dass die Menschen wirklich, ich habe eigentlich schon danach gefragt, aber ich wollte es noch mal etwas detaillierter machen, dass wir wirklich bereit sind zu teilen, abzugeben und auch während eines und vor eines Fußballspiels wieder anders miteinander umzugehen. Ich meine jetzt auch professionell innerhalb dieser Szene mit Trainern, Spielern, Offiziellen.
Ich gebe dir recht, dass der Fußball in einer Parallelwelt gelebt hat. Ich würde einfach mal sagen, in den vergangenen 12 oder 15 Jahren hat sich das exorbitant abgekoppelt, dieses Fußballgeschäft von der Fanbasis auch. Ich glaube, dass, wie du Steven Skripski und auch andere, ich möchte auch vor allen Dingen Leon Goretzka und Joshua Kimmich da in den Vordergrund stellen, die We Kick Corona ins Leben gerufen haben. Ich glaube, dass im Moment ein Umdenken stattfindet. Ich befürchte nur, weil Menschen egoistische Wesen sind, dass alles eine Zeit lang sich vielleicht verändern wird, aber möglicherweise vieles wieder in alte Bahnen zurückkehrt. Der Fußball ist so ein bisschen unzugänglich geworden.
Das ist das richtige Wort übrigens. Genau das richtige Wort.
Manager, Trainer, Spieler, unzugänglich. Vielleicht rücken sie wieder ein bisschen an die Basis heran, an die Menschen, an den Konsumenten. Ich hoffe, das wird dann von Dauer bleiben. Aber so meine stille Befürchtung ist, wenn wir in 2 Jahren wieder telefonieren sollten, ist dann vielleicht doch wieder alles beim Alten. Und der Star geht mit Kopfhörern an uns vorbei und hat keinen Blick nach rechts und links.
Das ist ein schönes Beispiel, was der Holger da gerade genannt hat. Wir stehen ja vor den Spielen am Spielfeldrand und bereiten unsere Jobs vor. Und da ist es oft so, dass die Spieler wirklich mit den dicken Kopfhörern an einem vorbeigehen. Das ist auch nicht verallgemeinernd gemeint. Der eine oder andere sagt auch nett guten Tag und spricht sogar 2, 3 Sätze mit einem. Aber das ist so ein bisschen der Eindruck, wie du es gerade genannt hast, parallel. Welt. Toni Kroos hat so eine Challenge gerade irgendwie im Internet. Hast du schon mitgemacht? Hast du schon gedribbelt?
Nein, noch nicht.
Weil ich kam noch nicht dazu. Aber du bist für mich einer der Favoriten dabei.
Weil ich 67 Kilo wiege, klein
genau,
und fettig bin.
Genau. Du bringst es auf den Punkt.
Ja? Nein, Uli, ich habe doch keine Zeit. Ich sitze doch an Teil 2 meines Romanes. Teil 1 erschienen, Alto Belli. Teil 2, Alto Belli Reloaded, ist in diesen Tagen meine herausfordernde Aufgabe. Ich muss mein Hirn, ich muss mir wieder alles aus den Fingern saugen, neue Ideen gebären. Ich kann nicht dribbeln im Moment.
Ich finde das ganz toll, dass der Holger das so ganz unauffällig in diese Richtung geschoben hat, jetzt das Gespräch, weil er hat wirklich einen lustigen Roman geschrieben, heißt Alto Belli, hat aber nichts mit Fußball zu tun, sondern?
Null. Es geht um einen sehr sympathischen, sehr aufgeräumten, netten Auftragskiller, der in Düsseldorf lebt, groß geworden ist. Seine Eltern wissen nicht, dass er diesen Beruf ergriffen hat. Seine Freundin weiß es auch nicht. Aber er hat sehr nette Kumpels und mit denen erlebt dieser sympathische Auftragskiller die ein oder andere Episode, das ein oder andere Abenteuer. Also es ist eine sehr abstruse, sehr lustige, britisch-humorige Geschichte, an deren Fortsetzung ich jetzt gerade Tag und Nacht arbeite.
Also ich muss sagen, dass ich das schon live erleben durfte und es ist alles richtig wiedergegeben, was der Holger da gesagt hat. Das ist humoristisch, es ist politisch nicht immer so ganz korrekt, aber das macht's ja auch, das macht's so schön, Holger.
Aber das waren Monty Python auch nicht
politisch korrekt.
Deswegen waren sie ja so lustig.
Ist auch langweilig. Und ich kann allen hier laut und deutlich sagen, es ist kein autobiografischer Roman. Ne?
Obwohl Gott sei Dank nicht.
Aber so als Fußballreporter, das wäre die ideale Tarnung, sage ich dir. Hm? Wenn man mal drüber nachdenkt.
Stimmt. Ja? Stimmt.
Vielleicht lässt du ihn mal irgendwie in unserem Milieu irgendwie ein, so weißt du, irgendwie. Aber ich will jetzt nicht namentliche Vorschläge machen.
Also ein einziges Kapitel von den 23 in Alto Belli, Killerkröten, Kapriolen, spielt ja auch im Fußballbereich. Also ich konnte mich nicht wehren, ein Kapitel doch im Profifußball anzusiedeln. Ich fand es ganz wichtig und gelungen, mal so ein Fußballkapitel auch einzusiedeln.
Also da ich es natürlich gelesen habe, viel Spaß allen, die es sich noch zulegen werden. Es lohnt sich. So, wir kommen noch mal kurz zum wirklichen Fußball zurück. 3, 4 Prognosen. Wenn diese Meisterschaft wie auch immer zu Ende geht, wer wird am Ende auf dem Thron sitzen?
Vielleicht durchmischt sich durch diese etwas kuriose und seltsame Zwangspause doch noch mal die Form der aktuellen Führenden. Vielleicht hat Borussia Dortmund doch noch eine Chance, den großen Wurf zu landen. Vielleicht tut die Pause auch den Leipzigern gut, die ja nicht so gut drauf waren vor der Pause. Man muss sehen, aber im Grunde genommen sind die Bayern sehr stabil gewesen. Am Ende könnten sie es auch wieder packen. Ich würde mich freuen, wenn wir überhaupt noch einen Meister ermitteln würden, wie auch immer er heißt. Ich drücke allen da oben die Daumen. Hauptsache, wir können wieder kicken.
So sind sie, die Auftragsmörder. Sie drücken allen die Daumen. Nein, Holger, du hast vollkommen recht. Wir müssen ja auch neutral sein. Trotzdem, wird es deine Fortuna schaffen, drin zu bleiben in der Liga?
Oh, ganz dünnes Eis diese Saison. Sie haben viel, viel liegen lassen in den vergangenen Wochen, hätten sicherlich 2, 3 Spiele gewinnen können, gewinnen müssen. Wenn sie den Hintern nochmal hochkriegen in den entscheidenden Partien, bleiben sie drin. Ansonsten sieht's bitter aus für Paderborn und Werder. da mache ich mir mittlerweile echt Sorgen um die beiden. Aber meine Fortuna, also sie hat die Chance auf 16, vielleicht mit ganz viel Dusel auch noch auf Platz 15. Aber so recht mag ich im Moment nicht dran glauben.
Okay, wir werden das alles verfolgen, auch hier bei Herz, Seele, Ball. Holger, es war super, obwohl wir das zweimal jetzt gemacht haben, ist es fast genau so gewesen wie beim ersten Mal. Ja, aber
du rufst mich doch sicherlich in 20
Minuten
nochmal
an und wir machen nein, einen dritten. Lieber Gott, bitte nicht. Es war sehr lieb mit dir, aber jetzt reicht's. Holger, wir sehen uns wieder demnächst in irgendeinem Fußballstadion, du als Kommentator, ich vielleicht als Field-Reporter, wie auch immer, ja. Oder in der zweiten Liga, in der Konferenz, was auch immer. Wir lieben unseren Beruf, das dürfen wir auch mal laut sagen und sind glücklich, dass wir das machen dürfen. Es ist ein Privileg.
Gerne und dir wünsche ich und allen, die uns jetzt gelauscht haben, dass sie gesund bleiben, zu Hause bleiben und diese grauenhafte Zeit einfach charmant und humorvoll überstehen.
Genau, wir schaffen das und in 9 Monaten...
Mit einem Quarantänebuch natürlich.
Ich darf gar nicht dran denken. Und in 9 Monaten werden viele überraschend Vater oder Mutter. Da bin ich aber raus aus der Nummer. So, ich wünsche dir, wie gesagt, wirklich eine gute Zeit und bleib gesund und Herz, Seele, Ball. Mal kurz bei unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Ruhig einen Kommentar los, werden wir ertragen alles und sind morgen wieder für euch da. Danke, Holger. Ich wünsche dir was.
Danke dir und lieben Gruß. Tschüss.
Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.